Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich begrüße ich Sie heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern, dass wir Gott unser Leben hinhalten und darauf vertrauen, dass er da ist. Besonders begrüße ich die Familie von Felix Drossbach, der heute getauft wird. Was ganz Besonderes auch für unsere Mesner Familie Lauter, weil es nämlich der Enkel ist. Wir feiern Taufe, wir feiern, dass Gott in diesem Gottesdienst da ist. Und über dieser Woche steht ein Vers aus Psalm 130, da heißt es, bei dir ist die Vergebung, Gott, dass man dich fürchte. Einen Gott haben wir, der vergibt, der nicht aufrechnet und abrechnet, sondern das abnimmt, was wie eine Last auf unserer Schulter liegt. Ich wünsche uns, dass wir heute Morgen davon was spüren. Jetzt lade ich Sie ein, dass wir miteinander diesen Psalm sprechen, den Psalm 130. Sie finden ihn unter der Nummer 751. Wir sprechen es, wie wir es gewohnt sind, im Wechsel in ganzen Versen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, Herr, höre meine Stimme. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns heute schenkst. Und wir danken dir, dass wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern können, in dem Wissen, dass du selber hier bist. Wir stehen in deiner Gegenwart, in deiner Wahrheit und deiner Klarheit. Und da erkennen wir, wer wir selber sind und wie du bist. Wer wir sind mit allem, was uns auszeichnet, mit allem, was wir mitbringen heute, und wir sehen, wer du bist, dass bei dir Vergebung ist, dass man dich fürchte. Lass uns heute Morgen etwas davon spüren, wie geliebt wir sind und dass bei dir Vergebung ist und dass unser Leben frei macht. In der Stille sagen wir dir, was wir auf dem Herzen haben, wofür wir Danke sagen wollen und worum wir dich bitten wollen. In der Stille beten wir miteinander und füreinander.
Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. In unserer Mitte ist Felix Drossbach, dass er nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus unter unserer Fürbitte getauft wird. Liebe Familie von Felix, liebe Gemeinde, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Diesen Vers aus dem ersten Samuelbuch haben Sie ausgewählt für Ihren Felix als Taufspruch. Und dieser Vers stammt aus einer Geschichte, die vom Propheten Samuel handelt. Da hat Gott diesem Samuel den Auftrag gegeben, einen neuen König für Israel auszuwählen. Und Gott schickt diesen Samuel zur Familie des Isai. Und dort werden alle Söhne des Isai vorgeführt, einer nach dem anderen. Und der Samuel wartet darauf, dass Gott ihm ein Zeichen gibt, wer denn jetzt der König ist. Und der Samuel wartet vergeblich. Keiner von diesen Söhnen ist es wohl. Bis dann Isai seinen jüngsten Sohn holt, den David. Und dann wird klar, der soll König sein, obwohl der lange nicht so prachtvoll und mächtig ist wie seine großen Brüder. Gott sagt da zum Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und dieses Bibelwort, das haben sie für ihren Felix ausgewählt. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie wichtig das ihnen ist, dass Felix in seinem Leben erfährt, dass er nicht nur nach dem Äußeren beurteilt wird, sondern dass sein Herz zählt. Und wir sind ja alle miteinander manchmal schnell dabei, Menschen nach dem Äußeren so einzuschätzen. Der erste Eindruck ist entscheidend, sagt man, und dann ist ein Mensch gleich in einer Schublade drin und er kommt meistens nicht mehr so schnell raus. Gott ist anders. Er sieht das Herz an. Wie gut kann das tun, das zu wissen? Gott sieht mein Herz. Er kennt mich durch und durch. Bei ihm kann ich der Mensch sein, der ich wirklich bin. Ich muss mich nicht verstellen und ich kann es auch gar nicht, weil Gott mich ja ganz genau kennt. Gott sieht das Herz an. Das kann gut tun, das zu wissen. Und zugleich mag es uns manchmal vielleicht sogar erschrecken. Denn wenn Gott mein Herz sieht, dann sieht er auch das, was ich vor den anderen verstecken möchte. Ein Herz kann sich ja öffnen und schließen. Ein Herz kann lieben und hassen. Und Gott sieht, wer wir sind. Entscheidend ist, Gott sieht uns an mit Augen der Liebe. Er sieht uns an mit Augen der Liebe, obwohl unser Herz manchmal so ist, wie es halt ist. Und in der Taufe wird deutlich, was das heißt. Gott sieht uns an mit Augen voller Liebe. Die Taufe ist sowas wie ein Versprechen Gottes. Er verspricht heute dem Felix, meine Liebe gilt dir. Für dich ist Jesus gestorben und auferstanden, damit du für immer zu mir gehörst. Eigentlich passen wir Menschen nicht so recht zum Herzen Gottes, weil zwischen uns und Gott manches steht, das vielleicht auch nicht in Ordnung ist. Bei der Taufe wird es einem Menschen auf den Kopf zugesagt, du bist geliebt. Und jedem Täufling wird ein Kreuz auf die Stirn gemalt, nachher auch dem Felix. Und dieses Kreuz ist das Zeichen dafür, Gottes Liebe gilt dir. Für dich persönlich ist Jesus gestorben, damit in deinem Leben alles gut sein kann. Und ich wünsche es dem Felix, dass er auf seinem Lebensweg entdeckt, wie geliebt er ist von Gott. Und dass Gott ihn mit Augen der Liebe ansieht. Ich glaube, wenn wir wissen, Gott sieht mein Herz mit Augen der Liebe, dann kann einen das fröhlich machen und gelassen. Vielleicht auch unabhängig vom Urteil der anderen. Dann kommt es nicht mehr darauf an, was die anderen über mich denken, sondern was Gott denkt. Wir dürfen die Menschen sein, die wir sind, wenn wir im tiefsten Innern wissen, Gott sieht mein Herz mit Augen der Liebe. Und wenn der Felix darauf vertraut, Gott sieht mein Herz mit Augen der Liebe, dann glaube ich, dass er seinem Namen alle Ehre macht. Felix heißt der Glückliche. Und ich glaube, wenn wir wissen, Gott sieht mein Herz, dann kann einen das zutiefst glücklich machen, weil man dann gelassen leben kann und fröhlich. Und dem Gott zu vertrauen, der uns ins Herz sieht, das macht, glaube ich, wirklich glücklich. Ich wünsche dem Felix, dass er Jesus vertraut in seinem Leben und dass er dann wirklich glücklich wird, bis in die Tiefe seines Herzens hinein. Amen. Und jetzt singen wir ein Lied, das davon erzählt, dass Gott uns nicht allein lässt. Es kommt nicht im Liederbuch, sondern wir singen es über den Beamer. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Es ist ein Kinderlied, probieren wir es einfach.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, was unser Herr Jesus Christus von der Taufe geboten und verheißen hat. Er spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle spricht er: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jesus Christus ruft auch die Kinder zu sich. Wir lesen im Evangelium: Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Darum betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben komme und sich seiner Taufe freuen möge. Bei der heiligen Taufe bekennen wir uns mit der ganzen Christenheit zum dreieinigen Gott und sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Darum sprechen wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis und erheben uns dazu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir sprechen über Felix den Namen des dreieinigen Gottes aus und wir sagen damit: Gott, unser Schöpfer, will ihm um Jesu Christi willen ein gnädiger Gott und Vater sein. Er will ihm seinen Heiligen Geist schenken, damit er durch den Glauben als sein Kind lebt. Wir nehmen das Wasser zum Zeichen, dass Gott selbst uns reinigt von aller Sünde und Schuld durch den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und wir legen einem Kind, das getauft wird, die Hand auf zum Zeichen, dass Gott selbst dieses Kind haben will für ein neues Leben in seiner Kirche und in seinem kommenden Reich. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie als Familie mit mir an den Taufstein kommen. Liebe Eltern und Paten von der Kirche berufen, frage ich euch vor Gott und dieser Gemeinde: Wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet: Ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird, so antwortet ja mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen, das Vollbringen. Felix Friedrich Kreuzbach, ich taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Jetzt wollen wir die Taufkerze von Felix anzünden und ich bitte euch, dass das einer der Paten macht. Diese Kerze soll uns daran erinnern, was Jesus sagt. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und jetzt wollen wir für die Familie und für den Felix beten. Ich bitte sie, dass sie sich erheben und bitte diejenigen, die das Gebet sprechen, mit uns zu beten.
Großer Gott, wir danken dir, dass du uns Felix geschenkt hast und wir ihn heute hier in Schopfloch taufen dürfen. Wir sind erfüllt von Liebe und guten Wünschen für ihn und freuen uns, diesen Tag mit ihm feiern zu dürfen. Lieber Felix, wir wünschen dir, dass du Menschen begegnest, die, wie dein Taufspruch schon sagt, auf dein Herz schauen, dich annehmen, wie du bist und denen du vertrauen kannst. Dass du in deinem Leben die Kraft hast, Schwierigkeiten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie hoffnungsvoll zu überwinden. Dass Dani und Martin dich mit viel Zeit, Geduld, Kraft und Verständnis auf deinem Lebensweg begleiten und du in Geborgenheit, aber auch in Freiheit aufwachsen kannst. Dass du in deinem Leben gesund bleibst und glücklich wirst und dich bei deiner Familie immer geborgen fühlst. Dass wir Paten an deinem Leben teilhaben dürfen, mit dir lachen, aber auch weinen können und dir ein Vorbild sein dürfen. Dass du dein Leben in Gottes Hände legen kannst und in ihm einen Freund fürs Leben findest. Guter Gott, wir danken dir für das Geschenk, das du uns bereitet hast. Es ist ein Geschenk des Lebens, ein Geschenk der Liebe und ein Geschenk des Himmels. Er weckt in uns die Freude, die Zärtlichkeit und die Dankbarkeit. Dafür danken wir dir. Amen.
Ich bitte Sie, Platz zu nehmen als Gemeinde. Ist auch super, dass man weiß, dass ein Taufkind da ist. Und jetzt wollen wir noch das Blatt vom Felix an den Baum heften und es wird der Pate machen. Dann kann der Felix mitgucken, ob er es auch gut macht, der Pate. Und währenddessen bitte ich Sie, das nächste Lied aufzuschlagen, 931, Vergiss es nie.
Es ist wieder.
Liebe Gemeinde, als Predigttext hören wir heute auf den Beginn des Philipperbriefs. Dieser Brief ist für den heutigen Sonntag vorgesehen. Da schreibt der Apostel Paulus in Philipper 1, in Versen 3 bis 11, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Ich danke für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit ihr rein und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, worauf kommt's an im Leben? Paulus formuliert in seinem Brief an diese Christen in Philippi sowas wie ein Herzensanliegen. Er sagt, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung, dass ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit ihr rein und unanstößig seid für den Tag Christi. Worauf kommt's an im Leben? Genauer übersetzt aus dem griechischen Originaltext könnte man auch sagen, damit ihr prüfen könnt, was den Unterschied macht. Darum geht's wohl, oder? Zu prüfen, was den Unterschied macht im Leben. Den Unterschied zwischen einem Leben vielleicht mit einem tiefen Sinn und einem Leben, wo man halt so dahin lebt. Mit den Konfis haben wir am letzten Mittwoch uns darüber Gedanken gemacht, wofür man eigentlich lebt, was so der Sinn im Leben ist. Und es macht ja einen Unterschied, ob ich weiß, wofür ich lebe und warum ich da bin, gerade ich, oder ob ich halt mein Leben einfach nur so dahin lebe. Paulus denkt hier unsere Lebensgeschichte vom Ende her. Er sagt, am Ende unseres Lebens, am Ende der Welt, da gibt es einen Tag, an dem wird sich herausstellen, wie wir gelebt haben. Ob wir wirklich erkannt haben, auf was es im Leben angekommen ist. Paulus spricht hier vom Tag Christi und er sagt, sodass ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit ihr rein und unanstößig seid für den Tag Christi. Der Tag Christi, das meint den Tag, an dem Jesus Christus Gericht halten wird. Im Glaubensbekenntnis haben wir es gerade gesagt, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Wir werden also mal vor Jesus Christus stehen, so sagt es der Paulus. Und er wird uns nach unserem Leben fragen. Das weiß jetzt natürlich keiner, wie das sein wird, aber ich stelle mir so vor, dass dann vielleicht die Momente und Situationen unseres Lebens an unserem inneren Auge vorbeiziehen. Und dann werden wir mit einem Mal wissen, worauf es angekommen ist im Leben. Wenn wir unser Leben mal verantworten müssen vor diesem Schöpfer, dann kommt es doch darauf an, dass ich jetzt schon weiß, was den Unterschied macht, worauf es ankommt. Und liebe Gemeinde, wenn ich die Worte des Paulus höre, dann merke ich, wie die mich herausfordern, herausrufen, weil es mir so ist, als ob der Paulus mir eine Frage stellt und sagt, weißt du eigentlich, worauf es ankommt im Leben? Und lebst du so? Ich habe das Gefühl, drei Antworten gibt uns dieser Predigttext, worauf es denn ankommt. Die erste Antwort, Paulus schreibt, und ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Es kommt also darauf an, dass unsere Liebe immer reicher wird an Erkenntnis und Erfahrung. Aber was heißt das jetzt? Das ist eine seltsame Formulierung. Wenn Paulus von Liebe spricht, dann denkt er zuerst einmal an die Liebe, mit der Gott uns liebt. In der Erkenntnis der Liebe zu wachsen, das heißt also vor allem, dass wir immer mehr erkennen, wie geliebt wir von Gott sind. Bei uns Menschen, da ist Liebe ja was, die so entflammt wird. Wenn sich zwei Menschen verlieben, dann entflammt da was und dann wächst da was auf und man ist vielleicht fasziniert vom anderen, irgendwie interessiert. Und es gibt ja zugleich auch die verstörende Erfahrung bei uns Menschen, dass Liebe auch wieder sterben kann. Dass zwischen zwei Menschen, die sich mal geliebt haben, irgendwann das Tischtuch zerschnitten ist. So ist es bei uns Menschen, aber Gott liebt anders. Seine Liebe zu uns, die wird nicht geweckt, weil er irgendwie Interesse an uns findet, sondern für unser Leben, und das gilt für uns alle, da heißt es, schon immer geliebt von Gott. Schon immer. Er hat schon immer gewusst, dass er uns, gerade uns, das Leben schenken möchte. Und es geht ja über alles hinaus, was wir uns vorstellen können als Menschen. Gott hat keine Lieblingsmenschen, sondern jeder von uns ist gleich nahe dran am Herzen Gottes. Es mag sein, dass wir in unserem Leben andere Erfahrungen gesammelt haben. Vielleicht haben wir immer das Gefühl gehabt, die Eltern, die ziehen unsere Geschwister vor. Oder vielleicht waren wir irgendwie im Vorteil. Gott liebt alle gleich. Und da heißt es, schon immer geliebt und für immer geliebt. Das steht über unserem Leben. Und Gottes Liebe wird nie sterben. Lieber stirbt Gott selber am Kreuz, als dass er seine Liebe zu uns sterben lässt. In der Liebe reicher werden als an Erkenntnis, darauf kommt es an. Vielleicht, weil uns das tief im Herzen berühren kann, wie geliebt wir sind. Geliebt sind wir einfach so, ohne Bedingung und ohne Grund. Nicht, weil Gott was in unserem Leben entdeckt, was er so liebenswert findet, sondern für immer und ewig geliebt. Vielleicht ist es ja so, wenn wir in unser Herz blicken, dann entdecken wir sogar manches, was gar nicht zu diesem liebenden Gott passt. Vielleicht sehen wir, wenn wir in unser Herz blicken, diesen einen Menschen, dem wir nicht verzeihen können. Oder wir sehen diese Lüge und Unehrlichkeit, hinter der wir so viel verbergen, was uns im Leben fertig macht. Vielleicht sehen wir in unserem Herzen das, was wir versäumt haben, und wir können es nicht gut machen. Vielleicht sehen wir auch, wie wenig wir Gott vertrauen. In der Erkenntnis der Liebe zu wachsen, das lässt uns vielleicht sehen, wer wir sind und zugleich, wie geliebt wir sind. In der Erfahrung der Liebe zu wachsen, das heißt dann, wir machen die Erfahrung, wir sind für Gott liebenswert. Trotz unserer Schuld und trotz dem, was eigentlich gar nicht zu Gott passt. Worauf kommt es an im Leben? Es kommt wohl darauf an, auf diese Erfahrung, ich bin liebenswert für Gott. Auch wenn ich schuldig geworden bin, auch wenn ich mich selber vielleicht gar nicht für liebenswert halte. Ich bin liebenswert für Gott, auch wenn ich manche Wunden der Liebe mit mir trage, weil meine Liebe enttäuscht worden ist. Da ist die Mutter, die schon ein halbes Jahr auf ein Lebenszeichen ihres Sohnes wartet und er meldet sich einfach nicht. Wie weh tut das? Und so trägt vielleicht jeder von uns Narben und Wunden der Liebe mit sich. Und darum ist es eine frohe Botschaft für uns heute Morgen, wenn Gott uns das zuspricht und sagt, du bist ein liebenswerter Mensch für mich. Das glauben zu können, darauf kommt es doch an, oder? Es macht doch einen Unterschied, ob ich mich bergen kann in dieser Gewissheit, ich bin geliebt, oder ob mein Leben nichts davon widerspiegelt, dass es einen liebenden Gott gibt. Das ist das eine wohl, worauf es ankommt im Leben, zu wissen, wie geliebt ich bin. Und das zweite, das drückt der Paulus so aus, dass es eine Gemeinschaft gibt, die mich trägt. Paulus sagt, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, für die Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt. Man kann es dem Paulus abspüren, wie sehr er sich verbunden fühlt mit diesen Christen in Philippi. Und darauf kommt es doch an im Leben, oder? Dass es Menschen gibt, auf die man sich verlassen kann, die zu einem stehen, auch in schweren Zeiten. Und an Paulus geht es jetzt wohl hier nicht nur darum, dass die Christen zu ihm stehen, weil man halt befreundet ist, sondern für Paulus ist die Gemeinschaft von Christen wie ein Netz, das einen auffangen kann. Christen sind miteinander verbunden, weil jeder an der Gnade teilhat. So sagt es Paulus. Ich habe euch in meinem Herzen, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt. Menschen, die Jesus Christus vertrauen, die gehören zusammen, weil sie alle miteinander davon leben, dass wir die Gnade Gottes brauchen. Einen gnädigen Gott, einen, der nicht abrechnet, sondern liebt und vergibt. Und Christsein heißt also, dass ich mein Leben an dieser Gnade Gottes festmache, dass ich darauf vertraue. Und Gemeinde ist dann nicht die Gemeinschaft von Perfekten, der Club der Vollkommenen, sondern wenn wir Jesus Christus vertrauen, dann sind wir darin miteinander verbunden, dass jeder von uns seine Lebensbaustellen hat. Jeder von uns hat die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Punkte, an denen wir leiden, vielleicht sogar unter uns selber leiden, weil wir das Gefühl haben, mein Leben ist so anders, als ich es gerne hätte. Darin sind wir miteinander verbunden, dass jeder seine Lebensbaustellen hat und dass wir zugleich wissen, wir brauchen die Gnade Gottes. Als Martin Luther am 18. Februar 1546 starb, da fand man bei ihm einen Zettel, darauf stand, wir sind Bettler. Das ist wahr. Christen sind Menschen, die wissen, wir sind Bettler. Wir können vor Gott nichts aufweisen. Jeder hat seine Lebensbaustelle. Wir sind Bettler, aber wir wissen, wo es Brot gibt. Bei Jesus Christus. Das ist es, was Christen verbindet, dem gnädigen Gottes Leben anzuvertrauen, mit allen Baustellen und dann von dieser Gnade zu leben. Und darauf kommt es doch an, auf diese Verbindung. Und das verbindet uns als Christen über alle Unterschiede hinweg. Im Urlaub, als wir da in Holland waren, da waren wir bei deutschen Gottesdiensten der Mennonitengemeinde dort. Diese holländische Mennonitengemeinde hat deutsche Gottesdienste gefeiert. Und mich hat diese Gastfreundschaft der Christen dort beeindruckt. Was hat sie dazu gebracht, sich solche Mühe zu machen um wildfremde Urlauber? Was hat sie dazu gebracht, ihre Zeit zu opfern und ihren Gottesdienstraum zu öffnen für diese Deutschen? Was hat sie dazu gebracht, Deutsch zu sprechen, obwohl sie eigentlich Holländer sind? Und da war es dann nicht wichtig, wenn wir Gottesdienst gefeiert haben, ob wir Deutsche waren oder Holländer, ob wir Landeskirchler waren, die Säuglingstaufe haben, oder Mennoniten, die Erwachsenentaufe haben. Über alle Unterschiede hinweg waren wir verbunden als Menschen, die Jesus vertrauen. Und darauf kommt es doch an, zu wissen, es gibt eine Gemeinschaft, die mich trägt. Die Gemeinschaft von Menschen, die Jesus vertrauen und die sich an diese Gnade halten. Und da war in diesen Gottesdiensten was zu spüren und beim anschließenden Kaffeetrinken davon, was Gemeinschaft bedeutet. Und darauf kommt es doch an. Und liebe Gemeinde, darauf kommt es doch auch bei uns an. In Schopfloch, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die Bettler sind und die wissen, wo es Brot gibt. Und das verbindet uns dann über alles hinweg, wo wir uns sympathisch finden oder wo wir vielleicht uns manchmal schwer miteinander tun. Das verbindet uns über alles hinweg, was manchmal trennt. Das zu wissen, wir sind Bettler, aber wir wissen, wo es Brot gibt. Darauf kommt es an, davon getragen zu sein als Gemeinde. Als Menschen, die sich geliebt wissen von Gott. Und ein letztes stellt uns Paulus noch vor Augen, worauf es ankommt. Da sagt er, ich bin guter Zuversicht darin, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Auf Jesus kommt es also an. Darauf, dass er das Werk in uns beginnt und vollendet. Welches Werk meint der Paulus hier? Paulus denkt hier daran, Jesus ist es, der den Glauben in uns weckt, der uns das Herz abgewinnt, dass wir ihm vertrauen und der den Glauben uns erhält. Jeder von uns hat seine eigene Glaubensgeschichte. Vielleicht hat der eine eine Lebenswende erfahren, ist umgekehrt von einem Weg ohne Gott zu Gott hin. Vielleicht ist ein anderer so in den Glauben hineingewachsen und hat gemerkt, das Vertrauen auf Jesus, das trägt mich. Egal wie es ist, Jesus hat den Funken des Glaubens angezündet bei uns. Das meint, er hat das Werk begonnen. Dass wir überhaupt glauben können, das liegt an ihm. Und er ist es, der uns den Glauben erhält. Paulus schlägt hier einen weiten Bogen. Jesus ist es, der uns bei sich hält, bis wir mal vor ihm stehen werden. Er wird dieses Werk vollenden. Was für eine Gewissheit. Nichts und niemand kann uns losreißen von diesem Herrn. Aber so mag vielleicht manch einer fragen, wie ist es denn, wenn ich nicht mehr glauben kann? Wie ist das, wenn die Demenz mir mal meine Sinne vernebelt und dann, wenn alle Dämme gebrochen sind, dann kommt heraus, was ich immer gedacht habe. Und dann ist neben dem Glauben vielleicht so viel anderes zu spüren, vielleicht so viel Bosheit. Ich denke an die Großmutter eines Freundes von mir, als die Demenz sie fest im Griff hatte. Da wurde deutlich, dass sie ihre Schwiegertochter nie gewollt hatte. als sie ihre Hemmungen verloren hat und die Dämme gebrochen sind, da kam der alte Hass raus und die Ablehnung. Und dabei war diese alte Frau immer eine fromme und gläubige Frau gewesen. Wie ist das, wenn wir einmal vor Jesus stehen, dem Richter an diesem Tag Christi? Was gilt dann? Was bringt uns dann in den Himmel? Wenn wir vielleicht für uns selber gar nicht die Hand ins Feuer legen können. Auf Jesus kommt es an. Es kommt darauf an, dass er mit seinem Leben für unser schuldiges Leben einsteht. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er unser Leben auf sich genommen mit allem. Und wenn manches vielleicht bei uns ans Licht kommen wird, wie bei dieser Großmutter des Freundes, dann ist das auch etwas, wofür Jesus sein Leben gegeben hat. Bettler sind wir, bis wir mal vor Jesus stehen. Und es kommt darauf an, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen und dass wir sagen, ich möchte dir vertrauen. Deine Gnade brauche ich. Und wenn ich das einmal vergessen sollte, dann halte du mich fest. Und selbst wenn sich meine Persönlichkeit verändern wird, im Nebel von Krankheit und Demenz, dann bring du dein Werk mit mir zu Ende. Amen. Herr Jesus, lass uns sehen, worauf es ankommt. Dass wir geliebt sind und eine Gemeinschaft haben, die trägt, und dass du selber dein Werk vollenden wirst. Lass uns Menschen sein, die ihr Leben dir anvertrauen. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen wieder ein Lied vom Beamer, eins, was wir schon öfter gesungen haben, 10.000 Gründe. Wir beten, ich bitte Sie, dass Sie sich erheben. Barmherziger Gott, dich beten wir an, den König. Wir können nur staunen über deine große Liebe, mit der du uns begegnest. Und hilf uns wirklich so zu leben, dass es den Unterschied macht. Hilf uns zu prüfen, worauf es ankommt im Leben. Und lass uns davon erfüllt sein, dass es darauf ankommt, von dir geliebt zu sein. Und dass es auf diese Gemeinschaft von Menschen ankommt, die trägt. Und lass uns darauf vertrauen, dass es im Letzten auf dich ankommt, weil du das Werk beginnst und vollendest. Herr Jesus Christus, es tut gut zu wissen, dass wir in deiner Liebe geborgen sein können, dass du uns das sagst, dass wir liebenswerte Menschen für dich sind. Und du weißt, wo uns das vielleicht schwerfällt, zu glauben, weil wir anderes erfahren haben oder weil wir selber so anders über uns denken. Lass es uns ins Herz rutschen, wie geliebt wir sind von dir. Und hilf, dass man uns das auch abspürt, indem wie wir dann mit anderen umgehen. Herr unser Gott, wir bringen dir unsere Welt mit aller Lieblosigkeit, mit allem Hass und aller Not. Erbarm du dich. Wir bitten dich für die Menschen in Syrien, im Irak, in den anderen Ländern, wo Krieg und Gewalt an der Tagesordnung sind. Herr, erbarm du dich. Herr, wir bitten dich für alle, die auf der Flucht sind, dass ihnen geholfen wird. Herr, wir bitten dich für alle, die verfolgt werden, weil sie dir vertrauen. Lass sie es in besonderer Weise erfahren, wie nahe du ihnen bist und wie geliebt sie sind. Herr, unser Gott, wir bitten dich für uns als Christen, für uns Christen in verschiedenen Kirchen und Konfessionen, dass über alles Trennende hinweg dies da ist, was uns verbindet, dass wir uns geliebt wissen von dir und dass wir dir und deiner Gnade vertrauen. Herr Jesus Christus, wir vertrauen unser Leben dir an, mit allem, was uns auch erwartet in der kommenden Woche. Du kennst uns und weißt, worauf wir uns freuen und was uns vielleicht Angst macht. Du kennst auch den Trott unseres Alltags, in dem wir manchmal so gefangen sind. Komm du und begegne du uns. Rühr uns an mit deiner Liebe und lass es uns erfahren, dass du mit uns gehst. Und alles, was uns bewegt, das legen wir dir in deine Hände mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Wir singen unser Monatslied aus dem Roten Liederbuch 940, Leben aus der Quelle. Herzlichen Dank für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Danke ans Musikteam. Danken möchte ich auch fürs Opfer vom vergangenen Sonntag. Es war für die Arbeit der württembergischen Diakonie bestimmt, betrug 172,54 €. Das heutige Opfer ist für die Iflinger Jugendkooperation IFJUKO bestimmt, das heißt für die Finanzierung dieser Diakonenstelle der Jugendarbeit in Iflingen. Ich lade Sie jetzt herzlich ein, noch zur Feier des Heiligen Abendmahls da zu bleiben. Wir feiern heute nur mit Gemeinschaftskelch und Wein. Zu einigen Veranstaltungen lade ich herzlich ein, heute Abend 17.30 Uhr in der Iflinger Halle, ein Reset-Gottesdienst mit Siegfried Breithaupt. Er kommt aus Oberiflingen, ist jetzt in Bayern Prediger. Thema Phasen der Vergebung. Dann lade ich herzlich ein zum Frauenfrühstück am kommenden Mittwoch um 9 Uhr in der Pfarrscheuer mit Margot Mutz aus Glatten. Sie spricht zum Thema Mensch, ärgere dich nicht, wie uns Ärger hilft, das Leben zu meistern. Einladungen liegen hinten aus, Anmeldungen sind noch gerne möglich. Ich lade herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, hier gemeinsam mit der Liebenzeller Gemeinschaft, deshalb nochmal um 10.15 Uhr. Es findet auch Kindergottesdienst statt. Am Anfang des Gottesdienstes wird unsere neue Kindergartenleitung Astrid Siebert eingesetzt, deshalb sind die Kinder noch dabei und danach gehen dann alle Kinder in den Kindergottesdienst. Und wir laden herzlich ein zum gemeinsamen Mittagessen, danach zum Suppenbuffet und Kaffee und Kuchen wird es geben. Wer Kuchen backen möchte, bitte bei Regina Kugler melden. Und am nächsten Sonntag findet mittags wieder Sunday for Family statt in der Eugen-Hornberger Halle. Herzliche Einladung auch da und auch wenn man da einen Kuchen backen möchte, bei der Regina Meier bitte melden. Ich weise noch auf zwei weitere Veranstaltungen hin. Am 4. November findet in Unteriflingen im Mehrzweckgebäude ein Männervesper statt zum Thema Lasst uns Menschen machen, Chancen und Risiken der Gentechnik. Es wird sprechen ein Wissenschaftler aus Tübingen, Soltan Takac, und er wird zu diesem Gentechnik-Thema uns manches sagen, auch aus seiner Sicht als Christ. Dann noch ein Abend hier in Schopfloch. Am 12. November im Bezirkszentrum der Liebenzeller Gemeinschaft, eine gemeinsame Veranstaltung von Liebenzeller Gemeinschaft und Kirchengemeinde, ein Abend rund um Partnerschaft und Ehe, glücklich aber nicht wunschlos, wie unsere Ehen interessant bleiben. Es gibt ein gutes Essen und diesen Vortrag von einem Ehepaar Mockler. Manchen wird es was sagen, Einladungszettel liegen auch hinten aus. Ihnen als Tauffamilie wünsche ich heute einen guten und schönen Tag. Und wir bitten Gott um seinen Segen jetzt mit dem Lied Verleih uns Frieden gnädiglich, 421. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben. Geht in diesen Sonntag als Gesegnete unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.